SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Von 1884 bis 1915 war das heutige Namibia eine deutsche Kolonie. Im damaligen Deutsch-Südwestafrika herrschten die Kolonialherren mit Gewalt, mit rassistischer Unterdrückung und Ausbeutung, gegen die sich 1904 die Volksgruppen der Herero und Nama gewehrt haben. Die Aufstände wurden brutalst niedergeschlagen. Der Oberbefehlshaber von Deutsch-Südwestafrika, Lothar von Trotter, gab einen Vernichtungsbefehl aus. In dem 4 Jahre dauernden Krieg starben mindestens 80.000 Herero und Nama. Aus heutiger Sicht ein Völkermord. Aber es hat sehr lange gedauert, bis das von deutscher Seite auch so benannt wurde. Jetzt im Mai, nach über 100 Jahren, haben die Bundesregierung und die namibische Regierung ein Versöhnungsabkommen beschlossen, das aber bisher noch nicht unterschrieben ist und das mein heutiger Gast scharf kritisiert. Israel Kaunatjieke ist der einzige Herero-Aktivist in Deutschland und kämpft seit Jahren für die Aufarbeitung der Geschichte und für Gerechtigkeit für Herero und Nama. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was ist falsch an dem Versöhnungsabkommen?
An diese Versöhnungsabkommen, diese Verhandlungen zwischen diesen zwei Regierungen, der Bundesrepublik Deutschland und der namibischen Regierung, haben mit falschen Leuten verhandelt. Das heißt, die betroffenen Völker, die Namas und die Hereros, die waren in diese Geschichte, also in diese Verhandlungen nicht einbezogen. Auch die Hereros und Namas in Diaspora, zum Beispiel in Südafrika, in Botswana, die war auch nicht in diese Geschichte angebunden. Und das ist für uns einfach Sachen, die wir nicht akzeptieren können.
Wir werden das heute Abend noch etwas genauer besprechen und auch Ihre Geschichte erfahren. Israel Kaunatjieke ist zu Gast in SWR 2 Tandem. Mindestens 80.000 Herero und Nama starben zwischen 1904 und 1908 in Deutsch-Südwestafrika, dem heutigen Namibia. 80% der Bevölkerung der Herero wurden von den deutschen Kolonialherren ausgelöscht, die Hälfte der Nama. Der erste Genozid des 20. Jahrhunderts. Und mein Gast heute Abend ist Herero. Israel Kaunatjieke ist in Namibia geboren, mit 17 aus dem Land geflohen und lebt seit 1970 in Berlin. Sie haben aber erst in Deutschland von den Verbrechen an Ihrer Volksgruppe erfahren. Ja.
Damals habe ich auch so mitbekommen, aber nicht, dass es als Völkermord bezeichnet. Weil ich bin geboren, das war so Apartheidzeit. Für uns alle da ging nur um Apartheid abzuschaffen. Und darum bin ich dann mit 17 Jahren bin ich Mitglied in einer Befreiungsbewegung Namibias, also die SWANU, die erste politische Partei, South African National Union. Und damals als junger Mensch habe ich dann Namibia verlassen über Botswana mit politischer Führung meiner Partei und sind wir im Exil gegangen.
Aber was haben Sie in Ihrer Kindheit, in Ihrer Jugend in Namibia überhaupt, also von der Familie oder in der Schule, über Deutsch-Südwestafrika erfahren?
Wir haben erfahren von unseren Eltern zum Beispiel, dass die Deutschen haben uns damals kolonisiert. Aber von den Konzentrationslagern und von dieser ganzen Unterdrückung haben die uns nicht so richtig erzählt. Und wir waren auch viel zu jung, um das manchmal zu verstehen. Und dann, wie gesagt, für mich war nur dieses System der Apartheid abzuschaffen, weil ich da diese Diskriminierung erlebt habe, hat mich total politisiert, um zu sagen, ich muss hier raus und gegen das Apartheid-System zu kämpfen.
Auch in den deutschen Geschichtsbüchern findet ja die Kolonialzeit kaum Platz. Deshalb eine ganz kurze historische Nachhilfe. Was ist damals passiert, 1904?
Wir wissen, Namibia, damals Deutsch-Südwestafrika, ist deutsche Kolonie, kolonisiert worden von Deutschland. Das heißt, Deutschland hat das Land erobert mit Gewalt, haben dann die Hereros enteignet. Also Lebensgrundlage war einfach vernichtet. Und das war der Grund, wo die Hereros gesagt, jetzt reicht, jetzt müssen wir uns dagegen wehren. Und so hat der Krieg 1904 angefangen. 1905 haben die Namas an dieses Kampf angeschlossen. 2. Oktober 1904 war der Vernichtungsbefehl von Lothar von Trotter. Das heißt, das ganze Herero-Volk einfach auszulöschen. Und darum nennt man das aber auch nach der UNO-Konvention von 1948 als Völkermord. Mhm. Und das war der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts heute.
Mhm. Welche Folgen hat der Völkermord bis jetzt in die Gegenwart? Also unter welchen Bedingungen, die auf den Genozid zurückzuführen sind, leben Herero und Nama heute?
Viele Hereros sind damals auch vertrieben worden in der Kalahari-Wüste oder Maheke-Wüste oder dieses. Und viele sind noch in Konzentrationslager gekommen. Die anderen haben geschafft, einen Teil mit Samuel Maharero, der Führer war von Hereros oder der Oberhaupt der Hereros. Er hat mit einer Gruppe von Hereros geschafft, nach Botswana ein Asyl zu bekommen. Das war damals britische Protektorat. Und heute leben in Südafrika und Namibia und in Botswana sehr viele Hereros, die wirklich auch ihre Kultur verloren haben, ihre Sprache verloren haben. Und das nennen wir auch als Kulturgenozid. Ja? Und das ist für uns das Wichtigste, dass wir auch diese Hereros und Namas, die im Exil leben, in Diaspora, in Botswana und Südafrika, dass sie irgendwann wieder in ihre Heimat zurückkehren können.
Also auch über 100 Jahre später wirkt dieses
das wirkt Verbrechen. Auch diese Verbrechen wirkt noch, weil damals haben die Hereros, sie durften und damals nichts besitzen. Also das heißt, ihr Land ist enteignet worden. Und heute 60-70% dieses Land, dieses Farmland, gehören heute die deutschen Nachfahren. Und die Hereros leben heute in Reservaten, in Armut. Und das können wir nicht noch mehr tolerieren für viele Jahre.
Heidemarie Wieczorek-Zoll, damals Entwicklungsministerin, hat 2004 in Namibia in einer Rede zum ersten Mal gesprochen von Gräueltaten, die heute als Völkermord bezeichnet würden. Weil ja der Straftatbestand des Völkermordes erst später festgeschrieben wurde. Aber damals ohne Absprache mit dem Auswärtigen Amt oder dem Bundespräsidialamt. Und Frau Wieczorek-Zoll hat in einem Interview mal gesagt, sie wusste auf der Rückreise nicht, ob sie überhaupt, wenn sie nach Deutschland zurückkommt, noch Ministerin ist oder nicht. Wie wichtig war diese Rede?
Für uns war eine der wichtigsten Rede von einer Politikerin aus der Bundesrepublik Deutschland. Und das war so 100-jähriges Gedenktag in Hamakari, wo dann damals diese große Schlacht stattgefunden hat. Und für uns, Frau Wieczorek-Zoll hat unheimlich viel Respekt von Hereros heute noch. Und wir arbeiten heute immer noch mit Frau Wieczorek-Zoll, weil die hat wirklich, als sie damals sich entschuldigt hat, dann war eine totale Aufruhr in dem Bundestag, auch von der SPD auch. Ne? Wie kommt sie darauf, sich zu entschuldigen und so ist es und so weiter. Aber die hat ihr Standpunkt vertreten, auch später auch in dem Bundestag. Hat sie auch genau normal gesagt, wir müssen uns entschuldigen, das war Völkermord und wir müssen Reparationen bezahlen an die Hereros und Namas.
Hat das den Stein ins Rollen gebracht?
Ja, die hat das, Frau Wieczorek-Zoll hat uns auch mehr motiviert. Wir als Aktivisten und auch Hereros zu Hause war dankbar, dass jemand aus Deutschland wirklich das erwähnt hat, dass es Völkermord war. Und man muss auch Reparation bezahlen für diese Verbrechen in damalige Deutsch-Westafrika.
Nun gibt es seit Mai das Versöhnungsabkommen, noch nicht unterschrieben, aber ratifiziert. Wir haben gerade schon kurz drüber gesprochen. Mhm. Es saßen Herero mit am Verhandlungstisch, aber Sie sagen, dass die Betroffenen nicht ausreichend mit einbezogen wurden.
Erstens, die namibische Regierung, es ist nicht legitimiert, über uns zu verhandeln. Die können nur als Mediator dazwischen, als eine dritte Partie in dieser Geschichte. Wir, Hereros und Namas, müssen wir direkt verhandeln mit der Bundesrepublik Deutschland. Und das ist eine Konvention von der UNO von 2007. Von 2006, muss ich wieder noch zurückgehen, in einem namibischen Parlament haben die alle einstimmig dafür abgestimmt, alle Parteien im namibischen Parlament in 2006, dass die Hereros und Namas, die Betroffenen, die mussten direkt verhandeln. Und die namibische Regierung, wie ich vorhin gesagt habe, soll nur als Mediator und weiter nichts.
Aber die deutsche Regierung sagt, sie kann ja nur mit einer Regierung verhandeln.
Ja, sie kann mit einer Regierung verhandeln, aber damals, diese Regierung war auch nicht da. Also das heißt, mit die Regierung, die Regierende heute in Namibia, die kommen aus dem Norden Namibias. Das heißt, es ist ein Volk, die überhaupt nicht betroffen war von diesem Völkermord. Und Namibia und die Bundesrepublik Deutschland, die müssen ihre eigenen Konventionen oder ihre Verträge mit der UNO, was sie unterschrieben haben, auch respektieren und das auch mit uns verhandeln. Und sonst gibt es keine Chance.
Marvin Gaye, What's Going On? Musik, die sich mein heutiger Gast gewünscht hat. Israel Kaunatjeke, was bedeutet Ihnen dieser Song?
Für mich dieser Song, überhaupt diese Soul-Music, das hat mit der dieser Civil-Bewegung in Amerika zu tun. Schwarzer Kampf in Amerika damals in den 60er, 70er Jahren, ob das mit Martin Luther King oder Black Panther oder Malcolm X. Das sind Menschen, die mich auch motiviert haben, auch meinen Kampf gegen Rassismus fortzusetzen und auch für die Gerechtigkeit zu kämpfen. Und diese Musik hat mich wirklich unheimlich viel Kraft gegeben und viel motiviert. Heute noch, wenn ich diese Songs höre, dann denke ich, ich bin wie neu geboren und ich muss weitermachen. Die Musik ist wichtig, spielt eine ganz große Rolle überhaupt gegen Diskriminierung, gegen Gerechtigkeit, für Gerechtigkeit meine ich. Ja. Das ist sehr wichtig.
1971 kam der Song raus, da haben Sie schon ein Jahr in Berlin gelebt.
Ja, ja.
7 Jahre zuvor waren Sie aus Namibia geflohen, als 17-Jähriger. Und Sie haben gerade schon gesagt, Sie haben sich noch viel früher politisiert gegen die Apartheid. Was war da ausschlaggebend?
Der ausschlaggebend damals auch, meine Motivation, auch das Land zu verlassen, war Ende Dezember 1959. Das war eine kleine Versammlung in der Old Location. Old Location ist es, die Deutschen haben damals gesagt, es ist Werft oder sowas. Das ist irgendwie ein kleiner Stadtteil wie Soweto, aber klein, wo nur die Schwarzen und alle anderen Menschen gelebt haben, isoliert von den Weißen. Also das war diese Trennung, wo man Apartheid sagt. Und an diesem Abend, 19. Dezember 1959, Menschen haben sich geweigert, dieses so ein anderes, das heißt, es war Zwangsräumung nach Katutura, heutige Katutura, das neue Township. Die soll dieses Old Location verlassen. Aber an dem Abend, als die 13 Menschen erschossen wurde, unsere Familie haben gesagt, die mussten die Kinder einfach rausbringen an unsere Dörfer, wo wir hier kommen und so weiter, hier kamen. Aber das haben wir nicht geschafft, weil die Polizei haben alles dicht gemacht. Damals war ich 12 Jahre. Und 5 Jahre später habe ich das Land verlassen und bin ich in die Befreiungsbewegung angeschlossen. Es war nur im Exil gegangen.
Mit 17 sind Sie zunächst nach Tansania.
Ich bin über Botswana. Also das ist, Botswana war die Station, wo alle Geflüchtete von der Befreiungsbewegung von ANC, SWAPO, SWANU. Ich bin dann mit ANC Transport nach über Sambia nach Tansania. Transport. Also wir haben keine, unsere Bandepartei hat keine Transportmöglichkeit gehabt. Also das heißt, von ANC, die war besser strukturiert und besser organisiert und die haben uns dann mitgenommen mit ihren Trucks nach Sambia und Tansania.
Wie gefährlich war diese Flucht?
Die Flucht, es ist gefährlich, wenn du aus Namibia zum Beispiel fliegst. Die haben keine Grenze in diesem Sinne zwischen Botswana und Namibia. Und damals Südwestafrika war nur ein Zaun. Und die südafrikanische Polizei haben irgendwo gestanden. Und wenn dieses Zaun bewegt, dann wussten sie genau, sind Menschen oder Tiere. In Afrika haben wir viele Tiere. Ja, und das war ein bisschen schwierig für den zu lokalisieren, ob das Tiere sind oder Menschen. Aber wir sind über dem in der Nacht geflogen. Natürlich, da gibt es Schlangen und alle möglichen Tiere. Aber wir haben Glück gehabt, dass wir diese gefährliche Tiere nicht getroffen haben. Und dann haben wir geschafft bis Francistown und dann Lusaka und dann Dar es Salaam. Und dann war ich in Dar es Salaam noch ein Jahr. Und dann 1964 kam Che Guevara nach Dar es Salaam. Und wir sollten damals Che Guevara abholen. Aber wir haben auch wieder mit der Logistik nicht geschafft. Wir haben ihm nur eine Zeitung gesehen. Hm. Und Malcolm X kam auch nach Dar es Salaam damals.
In Tansania?
In Tansania, ja. Dar es Salaam, Tansania.
Da haben Sie ein Militärstipendium bekommen und sind dann nach Ägypten gegangen?
Ja, Stipendium ist gut, ja.
Also, was war das für ein Stipendium?
Das ist, das heißt, die Afrikanische Union, die Zentrale war in Dar es Salaam damals Und die haben Menschen von aller Befreiungsbewegung, sollte Kämpfer gebildet werden, um wieder in ihre Länder zurückzugehen und zu kämpfen. Und ich war eine von den Ausgebildeten. Und dann mit meinen Kameraden von SWANU und noch andere sind wir nach Ägypten delegiert worden. Und da haben wir Training.
Also eine richtige militärische
Militärtraining
Ausbildung.
Militärtraining, irgendwo in Sinai war ich. Ja. 7 Monate oder 8 Monate.
Zu einer Zeit, als Nasser an der Regierung
war. Das war Nasser, der große Präsident von Ägypten damals. Aber für mich war auch schwierig, erstmal, als sie die Generäle in der ägyptischen Armee meinen Namen gesehen, weil ich Israel heiße, und die war total schockiert. Die haben gedacht, was macht ein Israeli hier in dieser Gruppe? Und dann haben wir geklärt, also das ist nur ein biblischer Name, ich komme nicht aus Israel oder so. Ne? Und das haben die ein bisschen irritiert, aber zum Schluss war alles in Ordnung.
Aber wollten Sie tatsächlich zurück nach Namibia und mit Waffengewalt gegen die Apartheid kämpfen?
Ich wollte nach Namibia, nicht nur ich, das war die Strategie von unserer Partei, die Menschen auszubilden. Also das heißt, wir bilden Menschen ohne Waffe, eine Waffe. Die Waffe kann man von dem Feind holen, ne? Und so weiter. Aber das ist aber nicht dazu gekommen, weil es da zwischen den Parteien Probleme gab. Und dann haben wir ein Stipendium bekommen, nach Polen ausgebildet werden, in Polen, in Warschau. Dann war ich in Warschau.
In Krakau, da sind Sie dann aber ausgebildet worden zum Elektrotechniker.
Genau, zum Elektrotechniker.
Sind Sie im Nachhinein froh, dass Sie nicht in den Krieg gezogen sind?
Also damals war ich scharf darauf, mein Land zu befreien eigentlich. Aber ich bin froh, dass ich heute lebe eigentlich, weil vielleicht wäre ich heute nicht hier. Aber wir waren motiviert, und das Unterdrückung, diese Apartheid-Staat, diese rassistische Staat einfach loszuwerden und zu bekämpfen. Nur unsere Strategie war, keine Kinder oder irgendwelche unschuldige Menschen zu bekämpfen. Für uns war die Strategie nur die Polizei und die Soldaten und sonst nichts. Mhm. Aber da hat die SWAPO dann später dieses Kampf fortgesetzt, also von der anderen Partei.
Sie sind dann, wie gesagt, nach Polen, und das war Ende der 60er, also noch zu Zeiten des sogenannten Eisernen Vorhangs. Wie kamen Sie denn von Krakau nach West-Berlin?
Das war eine sehr, sehr komplizierte Geschichte. Also eigentlich habe ich auch keine Visum oder irgendwas, aber ich habe einen Pass, die damals in Tansania aufgestellt. Und ich bin einfach durch die Grenze, also durch Polen, durch die DDR. Also ich habe gesagt, das ist ein normaler Pass. Haben die auch geguckt, die haben auch nicht verstanden. Also es war eigentlich so ein...
Es waren Papiere aus Tansania.
Dokument aus Tansania. Die waren in Tansania als Student und so weiter. Aber die DDR-Vorpost oder wie die heißen da, eine Friedrichstraße, das haben die gar nicht kapiert, was das war. Und da haben die mich rausgelassen. Einfach, die waren froh, einfach allein weiter nach West-Berlin. Und da in West-Berlin haben wir dann Freunde gehabt. Nora Schaes, das war eine von unserer Partei, die hier in West-Berlin gelebt hat. Und später, die ist auch die erste Botschafterin Namibias nach der Unabhängigkeit. Und dann in West-Berlin haben wir politisches Asyl beantragt mit dem sozialistischen Kanzler, mit Horst Mahler, Christian Strubele und Klaus Eschen. Die haben uns vertreten, und wir mussten nach Zirndorf, das ist bei Furt. Das ist so ein Sammellager für Flüchtlinge.
Also
West-Berlin
nach Westdeutschland.
Wir sind geflogen worden von Pan Am bis Nürnberg und dann nach Westdeutschland.
Und da mussten Sie dann das Asyl beantragen, um dann wieder zurück nach West-Berlin zu kommen.
Und dann haben die uns auch anerkannt. Bei mir stand als Anti-Apartheid-Gegner und Herrero. Und das war für mich ein bisschen interessant als Herrero. Dann hat bei mir ein bisschen getickt, warum dann Herrero überhaupt? Und so, ne? Und dann diese ganze Kolonialgeschichte mit Deutsch-Westafrika.
Also das hat Sie in dem Moment schon erstaunt, dass Sie Asyl bekommen haben, auch aus dem Grund, dass Sie Herero
sind?
Ja, genau.
Da habe ich immer in meine Dokumente, immer noch heute. Das hat mich irgendwie ein bisschen nachdenklich gemacht. Warum dann als Herero?
Weil Sie es damals nicht wussten.
Damals wusste ich nicht hundertprozentig mit dem Völkermord und solche Geschichte. Und später bin ich nach West-Berlin. Also wir sind anerkannt, auch mit meinen Landsleuten. Und hier haben wir in West-Berlin gelebt, bis heute. Gut, jetzt ist Berlin, ja.
Seit über 50 Jahren.
Ich bin jetzt fast wirklich ein Berliner geworden.
Für Gerechtigkeit in Namibia kämpfen Sie aber trotzdem immer noch aus der Ferne und das auch schon seit vielen Jahren.
Ja.
Und darüber sprechen wir gleich weiter. Okay. Ajo und Justice war das in SWR 2 Tandem. Seit über 50 Jahren lebt Israel Kaunatieke in Berlin und kämpft aus der Ferne für die Menschen in seiner Heimat Namibia. Vor allem für die Herero, zu denen er selbst gehört. Herr Kaunatieke, wann und wie fing Ihr Engagement denn für die Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte an? Wenn Sie sagen, Ihnen ist erst bewusst geworden, dass es einen Völkermord gab, als Sie schon in Deutschland waren.
Also erstmal, Namibia ist ein unabhängiges Staat seit 1989. Also damals, für mich war dann erledigt, Namibia ist frei. Und dann für mich war die Frage, was da war vor dieses Apartheid-Staat. Und das war für mich dann die deutsche Kolonie oder kolonisiert von Deutschen. Und 2004 habe ich mit meinem Freund Martin Beer die Idee oder von Martin Beer, der Filmmacher, zu 100-jähriges Gedenktag an dem Völkermord gegen die Hereros, einen Dokumentationsfilm darüber zu machen. Und das haben wir auch gemacht, 2004, der Film Der Weiße Geister. Und das hat mich mehr, dann bin ich mehr in diese Geschichte involviert und mein Schiff in Namibia, Schiff Ruako, der Oberhaupt der Hereros, hat mir auch diesen Auftrag gegeben, das hier, weil ich hier bin, noch hier weiterzumachen und mich zu engagieren. Und seitdem bin ich, muss ich mal sagen, seit 2004 bis heutige Tag sehr aktiv. Und ich bin, wie gesagt, die einzige Herero aktiv in Deutschland. Das ist natürlich unheimlich viel Arbeit, aber ich betrachte das als meine Mission.
Ist das nicht auch ein bisschen viel Verantwortung und Druck als Einziger?
Es ist unheimlich sehr viel Druck, wenn die ganze Welt, nicht die ganze Welt, weil es ist Berlin, es hat hier auch in Berlin stattgefunden, 1884. Und alle, die wirklich Interesse haben oder Frage haben, ob das aus Amerika oder irgendwo in Europa, die kommen immer zu Herrn Kaunatieke in Berlin. Aber Gott sei Dank, ich arbeite mit anderen Organisationen, zum Beispiel Postkolonial e.V. oder Bündnis Völkermord für jeden, bin ich auch Mitglied. Und jetzt zuletzt auch habe ich auch Kontakt mit der Black Lives Matter Organisationen und Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Und mit dem arbeiten wir eng zusammen. Und wir sind wirklich in ganz Deutschland, haben wir ein richtig großes Netzwerk aufgebaut. Und das ist eine große, große Unterstützung für unsere Sache. Und das hat die Sachen weiter nach vorne geschubst, wie man so sagt. Für mich ist eine ganz große Hilfe. Ohne diese Menschen hätte ich alleine nicht geschafft.
Sie sind organisiert in vielen aktivistischen Zusammenhängen, aber Sie gehen auch als Zeitzeuge in Schulen.
Ja, ich gehe als Zeitzeugin in Schulen. Und ich habe dieses Jahr auch ungefähr 4 Abiturientinnen, auch 3 türkische Mädchen, die auch das Thema Völkermord thematisiert in ihre Abiturarbeit. Und das finde ich unheimlich gut, dass irgendwelche Kinder aus der Türkei oder Mädchen aus der Türkei oder Frauen aus der Türkei, die Abiturienten machen, für dieses Thema interessiert. Das heißt, wir haben wirklich viele Menschen erreicht. Mhm. Also bis Bernau kam auch ein junger Mann auch und hat auch darüber geschrieben. Und ich gehe auch in Schulen und als Zeitzeuge. Und das kommt sehr gut an bei jungen Menschen.
Was erleben Sie da? Ist das mehr das große Interesse oder auch mehr diese Verwunderung darüber, dass diese Kolonialgeschichte ja auch totgeschwiegen wurde? Ja.
Die Kolonialgeschichte haben eigentlich die Politik hier einfach unter dem Tisch gekehrt, weil das ist irgendwo in Afrika passiert und basta. Ja, bis wir wirklich da waren und gesagt, nein, das war schrecklich, das war Verbrechen und wir müssen darüber reden. Und das hat die viele Interessen von Schulen, nicht nur in Deutschland, in Duisburg. Jetzt zur Zeit zoome ich nur oder mit Skypen, mit Schulen aus Duisburg habe ich gehabt und verschiedene Bundesländer. Und das ist unheimlich gut, weil das ist Geschichte. Und diese Geschichte betrifft nicht nur die Hereros und Namas, das betrifft uns alle. Wir sind alle Nachfahren von diesen Vorfahren, die manche die Verbrecher waren oder nicht, auch nicht. Wir sind wie eine Familie auch, ja, weil damals hat die Schutztruppen auch Frauen missbraucht in Namibia. Es gibt viele deutsche Kinder in Namibia und über diese Menschen redet man nicht. Ja, und das gehört zu uns, was wir sagen, das muss repariert werden. Und die muss man auch diese Menschen einbeziehen in diese Geschichte. Das sind unheimlich viele Deutsche durch Missbrauch, durch Gewalt erzeugt worden. Und das ist traurig, dass man darüber nicht redet.
Drüber reden ist das Stichwort. Jetzt im Juli wird in Berlin das Humboldt-Forum eröffnet und die Geschichte des deutschen Kolonialismus soll eins der Kernthemen in den Ausstellungen sein. Mhm. Auf der einen Seite ein guter Wille, sich mit dieser Geschichte auseinandersetzen zu wollen, aber gut gedacht ist ja nicht immer gut gemacht. Also es wird höchstwahrscheinlich Raubgut zu sehen geben, auch von zum Teil unerforschter Herkunft. Und das Humboldt-Forum steht deswegen in der Kritik. Wie sehen Sie diese Diskussion?
Ich finde, ich bin natürlich auf die andere Seite. Ich bin keine Pro-Humboldt-Forum. Weil die Entstehung von diesen ganzen Museen hier, wenn man wirklich genau hinguckt und hinschaut, was die hier verschwiegen haben, was für Sachen in diesen Museen sind, in ganz Europa, aber wir reden von Deutschland, das sind Raubgüter. Das sind gestohlene Sachen. Und die muss man einfach wieder zurückgeben. Es gibt keine Rede und sagt ja, wir leihen euch aus. Ich meine, wenn jemand meine Sachen klaut oder mein Auto und ich finde mein Auto, da kannst du auch nicht sagen, ich leite dich erstmal aus und dann kriege ich wieder zurück. Und sowas erleben wir auch manchmal.
Worüber in der Frage um den Umgang mit der deutschen Kolonialgeschichte ebenfalls viel diskutiert wurde in jüngster Vergangenheit, sind Straßennamen. Mhm. Das wird von vielen, die nicht betroffen sind, belächelt und immer so abgetan, ach, Straßennamen sind ja nicht so wichtig. Aber was löst das in Ihnen aus, wenn Sie in Berlin durch die Lüderitzstraße gehen? Adolf Lüderitz, der erste deutsche Landbesitzer in Namibia.
Genau, ja, der sogenannte Gründer von Deutsch-Südwestafrika, der irgendwo so eine Kaffeeplantagen gehabt in Mexiko und Nigeria und irgendwann ist nach Namibia und irgendwann ist auch verschollen und die Leute betrogen. Solche Verbrechernamen, ich verstehe das nicht, dass man wirklich noch Namen von Brecher hier in Deutschland noch ehren. Lutheris, Peters, Alle, Wismann, es gibt so viele hier. Ich meine, warum ist hier keine Adolf-Hitler-Straße oder Eichmann-Straße? Warum ist nur die Verbrecher, die in Afrika Verbrecher begangen haben, sind immer noch da?
Als Argument wird dann immer angeführt, wenn man sie austilgt, dann gibt es auch gar keine Erinnerung mehr eben an die Kolonialgeschichte.
Und was ist mit der Zweiten Weltkrieg-Geschichte? Warum sind diese Namen nicht da von Hitler oder irgendwas? Oder andere Verbrecher noch? Warum nur die Namen von Verbrecher, die in Afrika Verbrecher vergangen haben, die sind noch da, aber von der Zweiten Weltkrieg sind nicht da, außer irgendwelche Generäle oder sowas, ja. General Woyna oder wie die alle heißen da, oder Barbie oder. Und das irritiert uns einfach als Menschen aus Afrika, dass diese Namen von Verbrechern noch da sind. Und Gott sei Dank, es gibt auch welche. In Wedding wird auch unbenannt und in Mohrenstraße wird auch im Oktober unbenannt. Und in Wismannstraße in Neukölln ist auch benannt worden an Frau Lucy Lamek aus Tansania, an Frauenrechtlerin. Und das ist schon ein kleiner Schritt nach oben. Aber wenn wir keinen Druck machen, das wird nichts passieren.
Wie sollte die Lüderitzstraße heißen?
Mungunda-Straße. Die Frau Mungunda, die erschossen worden damals am 10. Dezember 1959, als ich 12 Jahre alt war.
In einem Township.
In einem Township.
Das geräumt werden sollte.
In Windhoek. Old Location in Windhoek.
SWR 2 am Montagabend. Mein Gast ist der Herero-Aktivist Israel Kaunatieke. Und auch der Song, den wir gerade gehört haben, ist Ihr Wunsch gewesen. Grazing in the Grass von Hugh Masekela, einem der Eigentlich der Apartheid. Jazzmusiker Südafrikas. Erzählen Sie uns was dazu.
Also Masekela hat auch eine sehr große Rolle gespielt gegen das Apartheid-System. Er war im Exil auch in New York, war mit Maria Makeba verheiratet. Auch.
2 Jahre.
Ja, 2 Jahre, reicht auch. Und das sind für mich Menschen, die auch Motivator, sag mal so, meine Vorbilder. Die Musik, die südafrikanische Musik, mit dieser Musik bin ich groß geworden. Wenn ich höre manchmal die gleiche Song 20 Mal zu Hause, wenn ich in Schöneberg bei mir zu Hause bin. Ich habe so viele südafrikanische Musik. Und diese südafrikanische Musik hat einen großen Einfluss auch in heutige Namibia und damaliges Südwestafrika. Und auch als ich geflüchtet bin, haben die Südafrikaner auch gesungen. In diese Tracks, wo wir von Botswana nach Dar es Salaam haben diese Freiheitslieder gesungen. Und da kriege ich Gänsehaut. Ja. Und ich habe auch in dem Film Weiße Geister habe ich auch ein Lied, Shosholosa heißt das Lied. Und dieses Lied erinnert mich damals, als wir mit den ANC-Leuten unterwegs waren und die haben das gesungen in der Nacht, wo viele Elefanten vorbeigelaufen sind. Und diese Musik ist bei mir, kriege ich Gänsehaut, wenn ich das höre.
Das gibt Mut.
Ja, das gibt Kraft. Dann stehst du wieder auf, fällst du rum oder stehst du wieder auf. Die Musik ist alles. Für uns, ja, speziell, wenn man auch in Südafrika sieht, auch die Kämpfe oder was weiß ich, die Leute sind immer in Bewegung mit Singen und Tanzen und weitergehen. Und das ist das, was Afrika ausmacht.
Masekela ist nach dem Ende der Apartheid nach Südafrika zurückgekehrt. 1989 ist Namibia selbstständig geworden. Haben Sie je darüber nachgedacht, zurückzukehren?
Ich habe damals auch nachgedacht, zurückzukehren nach Südafrika. Aber ich habe hier eine Familie gegründet. Und dann nach dem Mauerfall war ich auch dabei, nach Namibia wieder zurückzukehren, weil die erste Überfallene von Neonazi-Gruppe in Wittenberg war als mein Landsleute. Und dann wollte ich meinen Koffer packen und nach Hause gehen. Aber dann habe ich auch gedacht, ich kann meine Kinder hier nicht alleine lassen. In dieses Gefahr, ich muss dabei sein und sie auch nicht verteidigen, aber dass ich auch da bin. Weil es ist, der Rassismus ist ein bisschen, habe ich nicht gedacht. Nach dem Mauerfall habe ich gedacht, dass die Menschen auch im Osten vielleicht noch Freiheit lieben und Menschen lieben. Aber das ist ein bisschen anders geworden. Also es sind viele Menschen hier ermordet worden in Ostdeutschland. Und da habe ich gesagt, nein, ich bleibe auch hier. Für meine Sachen werde ich auch kämpfen, für eine Reparation für die Räder und Namas. Und solange meine Enkelkinder und meine Kinder hier sind, ich kann sie auch nicht sagen, komm, wir packen ein und gehen wir nach Namibia und so weiter. Das kann ich nicht tun. Das muss ich selber entscheiden.
Haben Sie selbst Rassismus erlebt?
Rassismus, was ich erlebt habe, ist diese Blicke, diese komischen Blicke und manchmal einfach diese feige Kommentare, einfach so jemand redet und geht einfach weiter und so weiter. Ne? Und manchmal erlebst du auch, wenn du in der U-Bahn bist, du sitzt da alleine, der ganze Platz ist frei. Dann kommen die deutsche Nachbarn oder was weiß ich, die sitzen nicht zu dir, die quetschen sich zwischen ihre Landsleute.
Also das, was man als Alltagsrassismus bezeichnet.
Dieses Alltagsrassismus oder Mikrorassismus, wie man so sagt. Ja, meine Kinder haben das auch erlebt, auch meine Enkelkinder. Ja, so in Schulen, was weiß ich, es gibt Schulen in Berlin, da steht Schule ohne Rassismus. Das ist totaler Schwachsinn. So was wie Schule ohne Rassismus gibt es nicht.
Weil, es gibt die Verpflichtung, dass es eine Schule ohne Rassismus irgendwo, das sein soll. Irgendwo,
genau, und dann kommt die Lehrerin in der Klasse, wenn die Kinder so laut sind und sagt, ja, wir sind ja nicht bei den Hottentotten oder Indianer oder bei den Hottentotten. Und das ist eine Schule ohne Rassismus. Und meine Enkelkinder, die sind natürlich total selbstbewusst. Und die wissen das, was Rassismus bedeutet. Das sind auch schwarze Kinder von meinen Enkelkindern. Die haben jetzt dieses Jahr Abitur gemacht. Aber die haben solche Sachen erlebt. Und das prägt ihre Leben auch, ganzes Leben, dieser Kampf. Dieser Kampf, du bist hier geboren, aber du wirst nicht vollgenommen und du wirst nicht anerkannt als volle Deutsche. Du bist immer noch gefragt, wo du wirklich herkommst, ne? Auch wenn du hier geboren bist. Und das ist ein Problem.
Wie wichtig ist in der aktuellen Rassismusdebatte die Aufarbeitung des deutschen Kolonialerbes. Was hat das eine mit dem anderen zu tun?
Der Kolonialismus ist immer aufgebaut auf Rassismus. Und wenn wir diese Strukturen hier sehen, es ist eine kleine Fortsetzung von Rassismus in eine andere Form, ja, die nicht so legal ist, aber das ist irgendwie toleriert. Und das ist das Problem, dass diese Strukturen sind immer noch da. Ja, wenn du Wohnung suchst, wenn du Job suchst, du wirst immer diskriminiert. Und das ist ein Problem.
Sie sind jetzt 74, ich hoffe, ich darf das
verraten.
Ja, es
ist sehr gut, ich bin stolz, 74er.
Wie lange wollen Sie noch als Aktivist weitermachen?
Ich mache das weiter, solange ich noch laufen kann. Sogar mit Rollator. Diese Sachen sind nie erledigt. Wir kennen die Lösung, also was weiß ich, mit der Reparation, mit alles auch, vielleicht wird irgendwann anerkannt. Aber Aufarbeitung von Geschichte, und wir können nicht vergessen, was gestern passiert. Also das wird weiterbleiben. Nur wir müssen einfach versuchen, zusammenzuleben, ehrlich miteinander umzugehen und diese Kolonialgeschichte aufzuarbeiten in Schulen und so weiter. Das ist für mich sehr wichtig.
Ich wünsche Ihnen viel Kraft und vor allen Dingen viel Erfolg für diese Arbeit.
Vielen Dank für die Einladung.
Israel Kaunertjeke ist der einzige Herero-Aktivist in Deutschland und war unser Gast heute Abend in SWR 2 Tandem. Vielen Dank, dass Sie da waren. Redaktion der Sendung hatte Nadja Odeh. Die Musik hat Tristan Reiling zusammengestellt, zusammen mit unserem Gast natürlich. Und für die Technik war Antonia Herzog verantwortlich. Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.